Lieder nehmen uns in idealer Weise mit auf das, was wir jetzt in den nächsten paar Minuten ein bisschen anschauen wollen. Auf dem gelben Zettel seht ihr das Thema von der Betrachtung, die wir machen heute von Apostelgeschichte, der erste Teil von der Apostelgeschichte 12. Das Thema heisst Glaubenscheck. So. Wir müssen immer ein Thema finden, das nicht so klar ist, was es heisst. Damit die Leute gespannt sind. Aber wir werden uns ganz am Anfang einleitend einmal mit dem Wort Glaubenscheck oder mit dem Wort Check auseinandersetzen. Ich glaube, das kennt ihr ja von der Schule auch. He? Man sagt dann in der Schule, glaub, Probe oder so etwas. He? Und um was geht es da? He? Es geht darum, dass man zeigen kann oder dass man überprüfen kann, was haben wir gelernt. Und das ist letztlich das, was hinter einem Check steht. Und ich glaube, kein Schüler hat wirklich wahnsinnig Freude an diesen Proben. Und vielleicht schlafen wir am Abend vorher auch nicht so gut, he? Weil wir nicht so sicher sind, ob wir es können. Aber auf das vom Schlafen am Abend vorher kommen wir noch in dieser Predigt. So. Also. Check ist, wenn wir etwas müssen, überprüfen, was vorhanden sein sollte. Eben, kann ich meine Franzwörtli? Ist ein Check. Oder läuft das Auto noch weitere zwei Jahre? Das ist der Verkehrscheck. Und der Glaubenscheck ist letztendlich ein Check, wo wir können fragen, Glauben, wie steht es mit meinem Glauben? So. Und jetzt wollen wir nicht zum Nachbarn rüber schauen und sagen, glaubt er wirklich an alles? Das ist nicht der Witz. Und wir haben in dem Sinn jetzt auch keinen Lehrer hier im Raum, der sagt, jetzt machen wir eine Prüfung. Und dann schauen wir, ob es einen Sechser oder einen sogenannten Nagel gibt. Sondern wir machen einen Selbstcheck. Und das ist ein Check, wo ich selber durch meine Prüfung korrigiere. Und glaubt mir, meine Studenten haben das am liebsten. Die wollen immer, dass man einen Selbstcheck macht, wo der Professor nicht mitbekommt, ob sie etwas gewusst haben oder nicht. So. Also, wir machen einen Selbstcheck heute. Wir wollen den Selbstcheck machen, nicht indem wir einfach die Fragen stellen und jetzt hier ein Blatt verteilen, sondern wir wollen die Glaubenssituation von Menschen in der Bibel anschauen. Wir wollen anschauen, wie haben sie geglaubt oder wie haben sie vielleicht auch nicht geglaubt. Aber wir wollen nicht auf die zeigen und sagen, was sind denn das für Idioten gewesen. Sondern wir wollen schauen, wir wollen uns versuchen vorzustellen, wie würde ich mir in dieser Situation verhalten. Und das wollen wir eigentlich nur für uns selber beantworten. Weil der Selbstcheck bei den Studenten hat etwas sehr Gutes. Sie müssen niemandem sagen, ob sie gut oder schlecht gewesen sind, aber sie könnten selber begreifen, wo sie noch etwas lernen sollten. Und genau für das machen wir den Selbstcheck heute, den Glaubensselbstcheck, aber hoffentlich machen wir ihn nicht nur heute, sondern machen ihn immer und immer wieder. Damit wir uns selber können überprüfen. In der Bibel gibt es einen anderen Zusammenhang, aber einen wichtigen Hinweis, dass ein jeder prüfe sich selbst. Also wir sollen selber uns überprüfen. Das machen wir am Morgen auch, wenn wir vor einem Spiegel stehen. Wir stehen nicht vor einem Spiegel, dass die Frau in den Gleichspiegel schaut und sagt, da können wir ja gerade vor sich anstehen. Sondern wir gehen vor einen Spiegel, damit wir selber können checken, wie es um unsere Frisur geht. Das sind Sachen, die ich typischerweise vergesse. Darum habe ich ja eine Frau, die sagt, kehr dich, dreh dich mal um, oder? Da sagt sie, da musst du noch etwas machen. Gut, also. Wir nehmen als Bibelstelle uns zu Hilfe Apostelgeschichte 12, Vers 1 bis 16. Und wir gehen dieser ganzen Sache nach. Die, die keine Bibel haben, können das vielleicht mit dem Mikroskop hier lesen an der Tafel. Und in dieser Apostelgeschichte 12 ist die Rede vom Herodes, der regiert hat in Jerusalem. Und der Herodes kommt uns ja eigentlich mal bekannt vor. Wir kennen einen Herodes, der in der Zeit, wo Jesus geboren ist, derart verrückt gekommen ist. Was er gerade gefunden hat, wir tun alle Kinder ermorden. Also, dass der Herodes damals hat viel Power gehabt und hat auch skrupellos gewesen. Aber In Apostelgeschichte 12 reden wir nicht von dem Herodes. Aber wir reden von seinem Enkel. Und ein bisschen vom Wesen von dem Herodes, der zur Zeit Jesus regiert hat, finden wir bei dem Herodes von der Apostelgeschichte auch. Hat viele Ähnlichkeiten. Und jetzt heißt es so in Vers 1 und 2, in dieser Zeit ließ König Herodes einige Christen in Jerusalem verhaften und foltern. Jakobus, der Bruder von Johannes, wurde enthauptet. So. Das fängt ja schon mal gut an. Wir haben hier einen, der Christen verhaftet. Und wir erkennen ihn als einen brutalen Herrscher. Und etwas, wenn wir auch im Kontext von dem, was wir jetzt anschauen, schon mal mitnehmen. Wir haben hier den Jakobus und der wird ermordet. Und wir werden in den nächsten Vers sehen, dass der Herodes auch der Petrus hat wollen umbringen. Aber dass Gott ihn aus dem rausgeholt hat. Wir haben also, und das ist auch wichtig für unser Glaubensleben, wir haben einen, der ermordet worden ist, der Jakobus, und wir haben einen, der dann nicht ermordet worden ist, nämlich der Petrus. Und da fragen wir uns dann schon, ja, wie sind denn das die Wege Gottes? Warum lässt Gott zu, dass der eine ermordet wird und der andere wird nicht? Und ich sage das darum, damit wir nicht einen grossen Trugschluss anheimfallen, dass wir sagen, ja, wenn wir beten, dann muss alles gut kommen. Wir wissen sehr wohl, dass wir manchmal beten, dass wir manchmal glauben. Und es passiert trotzdem das, was wir eigentlich uns nicht gewünscht haben. Und Gott lässt es zu. Und Gott weiss, warum er es zulässt. Das ist jetzt hier in Apostelgeschichte nicht aufgeschrieben und erläutert, wisst ihr, der Jakobus ist darum gestorben und der Petrus ist darum errettet worden. Aber wir wollen uns ganz wichtig hinter die Ohren schreiben, dass auch wenn etwas passiert, was wir eigentlich uns nicht gewünscht haben, dass das nicht das ein Versagen ist vor Gott. Weil Gottes Wege sind souverän. Und unser Glaube ist vielmehr der Glaube, dass wir sagen, Gott ist uns als ein liebender Gott vorgestellt in der Bibel. Als einer, der nicht uns bestrafen will, sondern einer, der eigentlich das Beste sucht für uns. Also dann kann ich einen Weg, wo mich nicht verstand, warum das Gott jetzt so handelt, ist mein Glaube derjenige, dass ich sage, und Gott hat wahrscheinlich irgendetwas Besseres vor mit mir. Ich verstand es zwar jetzt nicht, aber vielleicht verstand ich es in 2 Jahren und vielleicht verstand ich es erst in der Ewigkeit. Wir wissen es nicht. Das wollen wir hier festhalten und mitnehmen, auch wenn wir jetzt denn von dieser fantastischen und wunderbaren Befreiung von dem Petrus lesen, der Jakobus, der ist ermordet worden. Aber etwas lernen wir jetzt bereits. Und jetzt müssen wir uns wieder vorstellen, jetzt haben wir gerade gestern die Schlagzeilen gehört. Der Christ Heiri ist in Bruck vom Stadtpräsidenten ermordet worden. Und jetzt sollte ich dort für ein Traktat verteilen. Der Petrus hat aufgrund von dieser Situation genau gewusst, was dem Herodes zuzutrauen ist. Und das wiederum ist sehr wichtig, wenn wir jetzt das anschauen, was kommt. Dann lesen wir weiter in Vers 3. Als Herodes merkte, dass er dadurch bei den Juden Ansehen gewann, ließ er auch noch Petrus gefangen nehmen, und zwar während des Festes der ungesäuerten Brote. Also, das ist genau das hinterhältige Wesen gesehen. Der Herodes hat gesagt, wunderbar. Die Menschen haben Freude, wenn ich die Christen umbringe. Also packen wir gerade den Nächsten. Dann nehmen wir den Petrus. Weil ich möchte quasi vor den Leuten gut dastehen. Das haben die römischen Könige und Kaiserinnen Israel immer ein bisschen das Problem gehabt. Die Juden, das ist ein ganz verrückt, widerspenstiges Volk gewesen. Und der Kaiser hätte ja müssen, den oder der König hätte ja müssen, dem Kaiser in Rom gefallen. Also hätte er müssen irgendwie schauen, dass Ruhe ist, und darum hätte er den Juden etwas geben wollen. Und er hätte darum die Christen verfolgt. So. Und jetzt haben wir also den Petrus, der hier gefangen wird. Die Frage ist, und jetzt kommen wir zum ersten Teil von unserem Glaubenscheck, wie würden wir uns verhalten in dieser Situation? Wir lesen hier dazu noch den Vers 4. Man warf den Apostel, also Petrus, ins Gefängnis. Dort bewachten ihn ununterbrochen 4 Soldaten, die alle 6 Stunden abgelöst wurden. Herodes wollte nach der Festwoche Petrus öffentlich den Prozess machen. Und jetzt sind wir in Gedanken in diesem Gefängnis. Wir wissen, der Herodes hat vor wenigen Zeiten den Jakobus umgebracht. Wir wissen, es sind 4 Soldaten da, um mich zu bewachen. Und damit die nicht einfusen, wird alle 6 Stunden Wachablösung machen. So. Für mich ganz persönlich, was mache ich, wenn ich in einer solchen auswegslosen Situation bin? Und die auswegslosen Situationen können nicht nur eintreffen, wenn wir im Gefängnis sind, sondern es gibt sehr oft in unserem Leben Situationen, wo wir keinen Ausweg sehen. Und das hat zum Beispiel der Paulus auch gesagt, in 2. Korinther Vers 8, er hat sehr oft keinen Ausweg gesehen. Und dann sagt er aber gerade weiter, aber er ist nicht ohne Ausweg gesehen. Er hat zwar keinen Ausweg können erkennen für sich, und trotzdem war eben sein Glaube, es gibt trotzdem irgendeinen Ausweg. Lesen wir weiter, dann kommt der Vers 5 nach dem Vers 4. Und da steht etwas Interessantes. Aber die Gemeinde in Jerusalem hörte nicht auf. Falscher Versprecher. Aber die Gemeinde in Jerusalem hörte nicht auf, für den Gefangenen zu beten. Das Wort aber ist immer ein Kontrast zu dem, was vorher gesagt worden ist. Eine hoffnungslose Situation für den Petrus. Und jetzt kommt aber. Aber. Das ist etwas anderes. Das ist etwas anderes, als man erwarten würde. Erwarten würde man jetzt vielleicht auch sagen, ja, Donnerwetter, wir müssen hier einen Tumult machen. Nein. Sie haben angefangen zu beten, weil sie Hoffnung gesehen haben. Und das war nicht ein 5-Minuten-Gebet, sondern es heisst, eben anders, als ich zuerst vorgelesen habe, sie haben nicht aufgehört zu beten. Wir haben jetzt so keine Schilderung, ob das rund um die Nacht durch Gebetsnacht gesehen sind oder ob sie gesagt haben, jeder tut das daheim. Gebet ist nicht immer nur zusammen sein und laut reden miteinander oder zu Gott, sondern es kann auch ein wirklich persönliches Gebet sein. Aber was wichtig ist, sie haben nicht aufgehört zu beten. Und dann haben wir im Vers 6 die Schilderung, dass der Petrus also nicht nur einfach so von 4 Soldaten bewacht worden ist, sondern dass er an 2 angekettet war, muss man sich vorstellen. Ja, nicht ein luxuriöses Hotelbett, sondern da ist hier gelegen, links einer, rechts einer, und vor der Tür sind 2 andere. Und wir haben, wie wir in Vers 4 gelesen haben, ja alle 4 Stunden oder 6 Stunden eine Wachablösung. Und jetzt ist hier in Vers 6 steht, in der letzten Nacht vor dem Prozess. Und was steht? Schlief Petrus zwischen 2 Soldaten und war mit Ketten an sie gefesselt. Das ist die letzte Nacht vor seinem Tod. Und was hat er gemacht? Ist er nervös gewesen? Also wenn man schläft, dann ist eine gewisse Ruhe da. Ich habe so eine Situation noch nie erlebt. Ein bisschen habe ich sie erlebt. Ich mag mich sehr wohl an die Nacht von meiner grossen Herzoperation erinnern. Ich hatte auch Angst vor dieser letzten Nacht. Weil ich dachte, ich kann sicher nicht schlafen. Ich habe mich dann immer getröstet, dafür schlafst du dann am nächsten Morgen. Und trotzdem, man bekommt ja dann im Spital ein Seresta, heisst das, glaube ich, ein Schlafmittel. Ich konnte dort schlafen. Aber ich durfte dort auch erkennen, dass Leute gebetet haben für die Situation. Und jetzt für uns alle, wir sind in einer solchen Situation, wo nach menschlichem Ermessen kein Ausweg mehr da ist. Ich bin angekettet. Ich weiss, der Idiot von Herodes, der schreitet zur Tat. Wie, Glaubenscheck, steht es in meinem Herzen? Und wir haben ein Vorbild in Petrus, der hätte können schlafen. Glaubenscheck für uns selber. Gott kann uns Ruhe schenken. Und das will er auch. Und ich denke, dass er können schlafen konnte, ist sicher auch die Folge davon, dass eben die Gemeinde für ihn gebetet hat. Lesen wir weiter in unserem Krimi oder in unserem Roman. Wir haben ja alle gerne Romanbücher. Wir haben eins daheim, das heisst Bibel. Das ist ein wunderbarer Krimi. Da kann man zum Beispiel lesen, dass die verrückten Ägypter den Israeliten nachgejagt sind und dass die einfach können durch Schilfmeer durch und dass die anderen... Das ist super spannend, oder? Krimi. Wir haben hier auch einen Krimi. Lesen mal den Krimi von Apostelgeschichte 12. Also, da geht es so weiter, wenn wir hier weiterlesen in 7, Vers 7. Plötzlich betrat ein Engel des Herrn die Zelle und Licht erfüllte den Raum. Der Engel weckte Petrus, hopp, aufwachen, indem er ihn anstieß und sagte zu ihm, steh schnell auf. Sofort fielen Petrus die Ketten von den Handgelenken. Binde deinen Gürtel um und zieh deine Schuhe an, befahl ihm der Engel. Nimm deinen Mantel und folge mir. Plötzlich, das Wort zeigt uns, dass etwas völlig Unerwartetes passiert. Und zwar sofort. Es zeichnet sich nicht schon lange ab. Sondern, tack, jetzt ist da einer, der weckt. Unerwartet ist es für ihn und auch vorher nicht vorstellbar. Er hat nicht gedacht, ja, hoffentlich kommt jetzt ein Engel, ich schlafe jetzt zwar wunderbar ruhig und das wird schon gut werden. Nein! Das ist in der Situation gesehen, dass er gewusst hat, nächsten Morgen werde ich dich hingerichtet. Die Ketten fallen ab. Und da sieht man auch ein ganz wichtiges Prinzip bei Gott. Der Petrus hat sich die Ketten nicht selber wegnehmen. Sie sind abgefallen, da hat Gott eingegriffen. Aber danach hat der Petrus aufstehen und den Mantel nehmen. Darum hat ihn der Engel nicht weggedreht und ihn den Mantel genommen, sondern hat gesagt, nimm den Mantel und folge nach. Und das ist typisch für Glaubensleben. Es gibt gewisse Sachen, die können wir nicht machen. Da muss Gott handeln. Aber es gibt gewisse Sachen, die können wir machen. Und dann ist es nicht Unglauben, wenn wir die Sachen machen, die in unserer Verantwortung stehen. Aber die Sachen, die wir nicht machen können, die regelt Gott. Und das ist beim Petrus gesehen, dass die Ketten abgefallen sind. Und dann geht's gerade weiter, der Krimi. Wir wollen ja doch nicht lang erzählen, sondern weiterlesen. Petrus verließ hinter dem Engel die Zelle und die ganze Zeit über war ihm nicht klar, dass all dies wirklich geschah. Er meinte, er hätte eine Vision. Sie gingen am ersten Wachposten vorbei, der hat auch nichts gemerkt, dann zum zweiten, der hat auch nichts gemerkt, und kamen schließlich an das schwere Eisentor, nicht ein Lichtstörle, schweres Eisentor, das zur Stadt führte. Es öffnete sich wie von selbst vor ihnen. Nun hatten sie das Gefängnis verlassen und bogen in eine schmale Straße ein. Da verschwand der Engel. Wir sind jetzt nicht mehr gebraucht. Also, was ist da passiert? Petrus hat alles befolgt, was man ihm gesagt hat. Der Petrus hat gar nicht so realisiert, was mit ihm passiert. Ich glaube, das ist in unserem Glaubensleben manchmal auch so. Und wir sehen hier, dass Gott so lange wirkt, wie er muss, bis der Petrus wieder selber weitermachen kann. Und dann lesen wir in Vers 11, und erst jetzt begriff Petrus, der Herr hat mir tatsächlich seinen Engel geschickt, um mich aus der Gewalt von Herodes zu retten. Die Juden werden vergeblich auf meine Hinrichtung warten. Was für ein Triumph. He? Jetzt erst begriff der Petrus, dass es das Wirken Gottes gewesen ist. Und wir müssen uns in dem Sinn gar nicht alles vorstellen können. Und jetzt kommt eine ganz wichtige Feststellung. Wenn man hätte können sagen, gut, jetzt hat halt der Petrus in einem Kraftakt das Kettchen von der Hand gerissen. Und ist dann hat er noch drei Soldaten mit einem Kinnhaken umgehauen. Und darum ist er rausgekommen. Dann hätte man können sagen, der Petrus ist ein gewaltiger Mensch und was der alles machen kann. Aber jetzt ist jedem Betroffenen klar, bei deren Rettung, dass das nicht in der Hand vom Mensch liegt, sondern dass es Gott ist. Und Gott verherrlicht sich immer in Situationen, wo menschlich nicht vorstellbar sind. Das haben wir eben auch gesehen bei den Ägyptern, die im gleichen Schilfmeer versoffen sind, wie zuvor Israel hätte können durchgehen. Menschlich unmöglich. Und da sieht man die Handschrift Gottes dahinter. Da werden wir unseren Glauben wieder überprüfen und sagen, wie steht es denn bei mir? Wie steht es mit meinem Glauben? Glaube ich daran, dass Gott tatsächlich Sachen bewirken kann, die jetzt nicht unbedingt menschlich möglich sind. Und damit wollen wir nicht sagen, warte auf irgendwie ein physikalisches Wunder. Ich sage zwei, drei kleine Sachen, die ich in verzweifelten Situationen gesehen habe. Die schönste war, als ich geschäftlich unter Druck gesetzt worden bin, in gemeiner Art und Weise. Und am Oben vorher, ich habe gemeint, wir haben einen Vertrag verhandelt, hat die Gegenpartei am 7. Jahr am Oben gesagt, also, das ist der Vertrag. Ich hätte drin Klauseln gehabt, die ich eigentlich nicht gerne unterschrieben habe. Und die ich eigentlich wollte draussen haben. Und sie haben noch einmal eine Klausel reingetan. Und dann haben sie einen Vertrag geschickt, einseitig unterschrieben am nächsten Morgen. Und jetzt müsst ihr euch festhalten. Die haben die falsche Version genommen. Die haben eine alte Version vom Vertrag genommen, wo all die Klauseln, die ich nicht haben wollte, gar nicht drin gewesen sind. Da musste ich nur noch gegenzeichnen und es war alles klar gewesen. Und so hat es schon x Situationen gehabt, dass ich zeitlich so unter Druck gewesen bin, nicht gewusst, wie meister ich den Tag, und dann hat einer gesagt, du, ich kann das Meeting heute nicht wahrnehmen. Und alles hat sich aufgelöst. Gott verherrlicht sich in unserem Leben durch das, dass plötzlich Sachen kommen, die wir nicht im Griff haben. Und da wollen wir uns checken, glauben wir, dass Gott eben eine Lösung schenkt. So, und jetzt gehen wir weiter in unserem Krimi, Vers 12. Als er das begriffen hatte, ging er zu dem Haus, in dem Maria wohnte, die Mutter von Johannes Markus. Dort hatten sich viele Christen aus der Gemeinde zusammengefunden, um zu beten. So, also die sind auch in dieser Nacht am Betten gesehen. Das ist ein wichtiger Hinweis. Sie haben wirklich viel betet und anhaltend betet. Und jetzt kommt eigentlich etwas, wo wir vielleicht uns auch mal noch erkennen drin. So nehmen wir Vers 13. Petrus klopfte an die Haustür. Da kam eine Dienerin, die Rode hieß, und wollte hören, wer da war. Sie erkannte Petrus sofort an der Stimme, vergaß aber vor lauter Freude, die Tür zu öffnen und lief ins Haus zurück. Und was hat sie gesagt? Petrus steht draußen vor der Tür, rief sie. Und was haben die anderen gesagt? Bist du verrückt? Fragten die anderen. Aber sie blieb bei ihrer Behauptung. Da vermuteten sie, es muss wohl ein Engel sein. Also jetzt müssen wir doch sagen, hey, was ist denn da wieder los? Jetzt betet die ganze Gemeinde, dass der Petrus befreit wird. Und jetzt können sie nicht glauben, dass er vor der Tür steht. Ja, ist denn das Glauben? Wir wollen nicht über die anderen irgendwie eine Meinung bilden und sagen, ja, das ist Unglauben und so weiter. Das geht überhaupt nicht um das. Aber es zeigt uns eine groteske wie auch eine lustige Situation. Und sind sie, ist es nicht bei uns manchmal auch so? Dass wir zwar für etwas beten, da muss man sich fragen, ja, was haben wir denn gebetet? Wenn wir so überrascht sind, dass jetzt der vor der Tür steht. Sehen wir? Und wir dürfen sehen, Gott hat Humor, dass er das abschreibt. Und Gott hat auch Verständnis für uns. Aber es ist uns oft eine Lehre, dass wir sagen, Donnerwetter, ich habe zwar gebetet, aber ich habe gar nicht geglaubt und am Schluss bin ich erstaunt, dass es eine Lösung gibt. Und da dürfen wir jedes Mal Gott danken, wenn so etwas kommt. Der Glaube soll echt sein und nicht eine Floskel sein. Petrus hörte nicht auf, an der Tür zu klopfen. Also da ist immer draußen gestanden, oder? Wo möglicherweise ja die Soldaten hinten nachrennen und ihn wieder packen. Das sehen wir dann, in der Folge ist er dann relativ schnell gegangen, oder? Petrus hörte nicht auf, an der Tür zu klopfen. Als sie ihm endlich öffneten und Petrus erkannten, gerieten sie vor Freude außer sich. Das ist die Situation damals gesehen. Er hat dann alles erzählt, wie es gegangen ist. Und er ist aus der Stadt gegangen. Aber wir wollen einfach für uns selber hier als Selbstcheck nehmen, wenn wir für etwas beten, glauben wir tatsächlich? Oder ist unser Gebet einfach, ja, wir beten einmal dafür. Herr, schenke uns einen guten Tag. Das betet sich relativ einfach und es ist auch richtig, dass wir das beten. Aber habe ich noch echt die Ruhe, dass es ein guter Tag wird sein? Herr, schenk du mir in der Probe von heute, dass ich ruhig sein kann. Ganz konkret. Und dann bin ich noch, wo ist mein Bleistift? Ganz konkret. Und wenn wir doch beten, Herr, schenk du mir einen guten Tag, dann wollen wir doch daran glauben. Und wenn wir merken, dass wir nicht daran glauben können, dann können wir gerade weitermachen. Herr, schenk du, dass ich lernen kann, glauben. Ich möchte jetzt lernen, auf dich vertrauen. Und das sehen wir. Und da sind wir in bester Gemeinschaft mit den Urchristen damals. Darum wollen wir nicht auf sie herabschauen, weil wir haargenau wissen, bei uns ist es ja nicht viel anders. Wir machen aber einen Selbstcheck, wir müssen die Probe nicht abgeben, aber wir tun sie in unser Herzen hineinschreiben. Wir wollen noch ganz kurz schauen, wie die Geschichte ausgegangen ist. Der Herodes ist selbstverständlich verrückt worden, als er gemerkt hat, dass der Petrus abgehauen ist. Dann hat er halt statt der Petrus gerade alle Soldaten ermordet. Da sieht man, was das für einen ist. Auch da haben sie wieder gesehen, er hat das also gemacht. Und der Herodes ist schon Typ gesehen, der gesagt hat, ich bin hier der Chef und wunderbar. Und dann geht die Geschichte weiter, dass er sich noch echt eigentlich so verhalten hat in aller Öffentlichkeit, wie wenn er Gott wäre. Tatsächlich hat ihm das Volk auch zugerufen, das ist wie ein Gott. Und sein Ende ist gesehen, dass die Würmer gekommen sind und ihn gefressen haben. Also Gott hat hier nicht eine jüdische oder eine gemeindliche Armee geschickt, die er endlich mal köpft, sondern Gott hat das auch auf seine Art und Weise geregelt. Und da wollen wir einfach mitnehmen, als Ermutigung für uns, ja, Gott findet immer seine Wege. Nötigenfalls sind es Würmer, trauen wir es Gott zu. Nötigenfalls ist es ein Schilfmeer, wo der Ägypter die Lotte vertrinken. Wir können Gott viel zutrauen. Und lehren wir doch und nehmen das mit und sagen, Herr, du grosser Gott, wir wollen lehren, wie wir glauben sollen. Und Glaubenslehre ist nicht in 5 Minuten gemacht. Sondern da können wir jeden Tag dazu lehren und da können wir üben. Und genau das möchte Gott, dass wir das machen, weil wir mit zunehmendem Vertrauen auf ihn auch mehr können verherrlichen. Wir werden am Schluss noch still und wollen jetzt auch ihm das Ganze anlegen. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass die Bibel so wahr ist, so erfrischend, so klar, so spannend. Wir wollen dir von Herzen Dank sagen, dass wir hier einfach auch jetzt sehen, den Glauben von Petrus. Wir sehen den Glauben von der Gemeinde damals, die gebetet hat, anhaltend gebetet hat, die nicht aufgehört hat. Und trotzdem sehen wir, dass sie erstaunt sind, weil es wirklich erstaunlich ist, was du machst. Und wir wollen Jesus Christus auch, dass wir lernen, wirklich auf dich zu vertrauen. Dass wir nicht bloß Floskeln zusammenreden und dann trotzdem aus eigener Kraft weitermachen wollen, sondern dass wir das auch, dass wir wirklich ruhig dürfen werden in der Gemeinschaft mit dir und dass wir dürfen lernen. Wir beten als Gemeinde auch hier, dass auch wir dürfen lernen, wie wir sollen beten und dass wir auch dann etwas dir zutrauen. Und dass wir es von dir erwarten. Und wir wollen auch uns wirklich von der Bibel belehren lassen. Wir können nicht sagen, beim Jakobus ist etwas schief gelaufen, aber beim Petrus ist alles gut gegangen. Wir wissen, du hast den Grund gehabt, warum dass der Jakobus hat müssen sterben. Du hast den Petrus in herrlicher Weise einfach auch rausgerettet. Aber wir wissen auch, dass der Petrus am Schluss in Rom dann doch noch umgebracht worden ist vom römischen Kaiser. Und so sehen wir einfach auch, wie deine Handschrift souverän ist und auf die wollen wir, auf deine Souveränität wollen wir bauen und wollen lernen, glauben, schenk du uns Gnade, dass wir dürfen das Thema immer und immer mehr und mehr auch verstehen. Amen.